Hallo für die nette Einführung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auch, dass Sie trotz des schönen Wetters und trotz der Osterferien hierher gefunden haben. Und wie ich gehört habe, sind einige von Ihnen ja auch mittlerweile Stammgäste dieser Veranstaltung geworden. Das hat auch Vorteile für mich, weil ich kann davon ausgehen, dass Sie durch die Besuche der anderen Vorträge auch schon ein paar Grundkenntnisse haben und einige Dinge, die ich ansprechen werde, dann leichter verstehen. Wie der Titel meines Vortrags suggerieren mag, das Gehirn unter Strom, moderne Methoden der künstlichen Hirnstimulation, könnte man meinen, das Gehirn steht nur unter Strom, wenn es stimuliert wird. Dem ist natürlich nicht so. Unser Gehirn steht eigentlich ständig unter Strom, denn es arbeitet ja mit elektrischen Signalen. Es verarbeitet Informationen mit elektrischen Signalen und sendet diese auch von einer Zelle zur nächsten. Das war das Wissen, das verdanken wir unter anderem Luigi Galvani, italienischer Arzt und Anatom. Der hat nämlich zu seiner Zeit anatomische Studien an Froschpräparaten durchgeführt und hat dabei eine interessante Entdeckung gemacht. Die Muskeln des Frosches, hier sieht man ja nur noch ein Teilpräparat ohne den Kopf, der Frosch ist also tot. Und die Muskeln des Frosches zuckten ab und zu, wenn er den Frosch mit seinem Präparationsbesteck berührt hat. Irgendwann fiel ihm auf, dass das besonders häufig dann passierte, wenn andere Kollegen mit so einer elektrostatischen Maschine hier Funkenschläge erzeugten. Das hat er dann systematischer untersucht, hat festgestellt, immer dann, wenn er den Frosch berührte mit seinem Präparationsbesteck und dann ein Funkenschlag war, dann zuckten die Muskeln, wenn er die Hand wegnahm, dann zuckten die nicht mehr. Also hat er geschlossen, irgendwie muss da ein elektrisches Signal über die Luft übertragen werden, über seinen Körper quasi als Antenne, und wurde auf den Frosch übertragen und hat dann dessen Muskeln bzw. Nerven aktiviert. Er wusste natürlich damals noch nichts von elektromagnetischen Wellen. Und auf diese Weise werden ja zum Beispiel auch Radiosignale heutzutage übertragen und dann über eine Antenne empfangen und wieder in elektrische Signale umgewandelt. Er hat dann auch geschlossen und ein interessantes Experiment noch gemacht, dass Blitze ja auch Funkenentladung sind, also elektrische Energie. Und dass auch ein Blitz eine Muskelzuckung des Frosches bewirken könnte. So hat er hier im Garten seines Hauses ein Froschpräparat auf einen Tisch gelegt, hat dann Drähte als Antennen gespannt und in der Tat, wenn dann ein Blitz in der Nähe auftauchte, dann zuckte in der Tat der Frosch. Luigi Galvani hat dann, also er hat daraus geschlossen, dass es in der Tat irgendwie vielleicht ein elektrisches Signal sein könnte, was die Nervenmuskeln des Frosches aktiviert. Dann hat er aber noch eine weitere Beobachtung gemacht. Manchmal zuckte der Frosch auch, wenn da keine elektrische Ladung war. Wenn er aber den Frosch bzw. das Präparat mit zwei verschiedenen Metallen in Berührung kam. Auch das hat er dann systematisch untersucht und hat sich so Gerätschaften gebaut. Hier so ein Zirkel, der aus zwei verschiedenen Materialien bestand. Verschiedene Metalle oder andere Materialien, Holz, Glas. Und hat dann festgestellt, dass das immer nur dann passierte, wenn es sich um zwei verschiedene Metalle handelte. Das konnte er sich jetzt nicht so recht erklären, das stand so ein bisschen im Widerspruch zu seiner ersten Theorie. Und er hat gedacht, naja, vielleicht leiten diese Metalle auch irgendeine Energie des Frosches ab. Irgendwann hat er davon aber Alessandro Volta erzählt, der war Physiker und verstand ein bisschen mehr von der Reaktion von Metallen mit Salzionen. Und der hat einen anderen Schluss gezogen, der hat sich überlegt, dass die Berührung des Metalls mit den Ionen, die ja in den Salzlösungen, die der Körper ja enthält und mit denen er auch das Präparat immer befeuchtet hat, eine elektrische Aufladung dieser Metalle verursachen könnte. Der hat das dann systematisch untersucht und auf diese Weise die erste Batterie entwickelt, die sogenannte Voltasche Säule, und die wurde im Jahr 1800 präsentiert. Das ist im Prinzip die gleiche Batterie, die wir auch noch von Autobatterien kennen. Das heißt also, zwei Metallflächen, die elektrisch durch eine Flüssigkeit, eine Salzlösung oder Säurelösung miteinander verbunden sind und durch die Reaktion mit dem Metall dann eine Spannung erzeugen. Wenn man jetzt mehrere solcher Elemente aus zwei Metallschichten hintereinander koppelt, dann kann man die Spannungen aufsummieren und damit eine Batterie herstellen, die dann halt unterschiedliche Spannungen hat. Naja, die Erfindung war dann auch wiederum sehr nützlich für die Naturwissenschaften und eben auch für die Erforschung des Nervensystems, denn man hatte ja jetzt auch ein Tool, eine Gerätschaft, um standardisiert Nerven und Muskeln reizen zu können. Nun zurück zu dem Titel meines Vortrags nach diesem kurzen Exkurs. Wenn wir an künstliche Hirnstimulation denken, dann kommen uns sicherlich als erstes eben diese Bilder in den Sinn, wo Elektroschocks Patienten zugefügt werden, so wie wir das hier in dem Bild sehen, was aus dem Film Einer flog über das Kuckucksnest stammt, mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Das ist eine elektrische Stimulation, die in der Tat heutzutage auch noch angewendet wird, wenn auch in seltenen Fällen, so als letzte Wahl, als Ultima Ratio, wenn keine anderen Maßnahmen, zum Beispiel auch keine medikamentösen Maßnahmen mehr helfen, um schwere Psychosen von Patienten zu mildern. Bei dieser Stimulation erzeugt man gezielt einen epileptischen Anfall, weshalb sich diese Methode auch elektrokonvulsive Therapie nennt, also konvulsiv Krampfanfall. Ich zeige Ihnen dazu auch mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mehr so ganz frisch... Oh, das ist nicht die richtige Stelle. So, da war der Reiz und jetzt erfolgt danach der Krampfanfall, der epileptische Anfall, hier von Jack Nicholson wirklich eindrucksvoll in Szene gesetzt. Und dieser Krampfanfall, der löst natürlich jetzt ungeheuer starke Aktivitäten im Gehirn aus und bewirkt wohl, dass dann nachhaltig der psychotische Zustand, der vorher bestanden hat, abgeschwächt wird. So, warum diese Methode überhaupt wirkt, das weiß man noch nicht so wirklich genau. Man nimmt aber an, dass es irgendwas mit Veränderungen an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen zu tun hat. Das sind ja die Stellen, an denen die Nervenzellen Signale untereinander übertragen. So eine Synapse hat praktisch eine Senderseite und eine Empfängerseite. Hier läuft ein elektrisches Signal ein, das führt dann zur Freisetzung eines chemischen Botenstoffes, der dann wiederum an der anderen Zelle andockt, hier Ionenkanäle öffnet und dann wiederum ein elektrisches Signal erzeugt. Jetzt mag man denken, naja, warum ist das so umständlich? Warum wird das elektrische Signal nicht gleich von der einen Zelle auf die andere übertragen? Nun, auf diese Weise, durch diesen Wechsel aus elektrischem, chemischem und wieder elektrischem Signal, erlaubt diese Synapse eine große Variabilität in ihrer Übertragungseigenschaft. Und wir wissen ja mittlerweile sehr gut, dass solche Übertragungen hier verstärkt und abgeschwächt werden können. Ich weiß nicht, ob Sie die Begriffe schon mal gesehen haben, als es um den Vortrag Lernen und Gedächtnis ging. Lernen beruht ja auch auf dem Phänomen, dass Übertragungsstärken von Synapsen verändert werden, dass zum Beispiel durch eine Verstärkung einer Synapse da Kurzzeit-Gedächtnisinhalte gespeichert werden. Diese Begriffe beziehen sich auf den englischen Begriff Long-Term Potentiation und Long-Term Depression, das heißt also eine langzeitliche Potenzierung oder auch Depression dieser Synapse. Nun, wie äußert sich das bezüglich der elektrischen Aktivität? Nun, Nervenzellen sind ja elektrisch geladen und wenn jetzt durch ein Signal ankommt, haben ein negatives Bestandspotenzial und wenn solch ein synaptischer Eingang erfolgt, dann gibt es in der Regel eine sogenannte Depolarisation, die Zelle wird positiver, aber sie muss, um aktiv zu werden, einen bestimmten Schwellenwert erreichen. Der ist hier in diesem Fall nicht erreicht worden, also macht die Zelle nichts weiter. Wird diese Schwelle aber erreicht, dann wird ein sogenanntes Aktionspotenzial gebildet, was dann über die Faser der Nervenzelle weitergeleitet wird zur nächsten Nervenzelle. Also auf diese Weise wird dann erst Information weiter übermittelt. Man kann sich nun vorstellen, dass aufgrund dieser starken Aktivität, die durch den Krampfanfall ausgelöst wurde, viele Synapsen abgeschwächt wurden, sodass dann hinterher die normale Aktivierung nicht mehr ausreicht, um die Neurone aktiv werden zu lassen und damit eben dieser psychotische Zustand, der vielleicht auf einer Hyperaktivität, auf einer zu starken Aktivität bestimmter Nervenzellen beruht hat, dann gemildert wird. Nun, mein Vortrag will sich ja eigentlich beziehen auf moderne Methoden der künstlichen Hirnstimulation. Diese Methode kann man nun wirklich nicht mehr zu modernen Methoden rechnen. Und ich möchte Ihnen jetzt also im Folgenden andere Formen der elektrischen Stimulation des Nervensystems vorstellen. Und wenn man mal durch die Literatur geht, beziehungsweise auch im Internet sucht, da stellt man fest, dass es ungeheuer viele verschiedene Methoden heutzutage gibt, mit denen das Nervensystem stimuliert werden kann. Ich werde einige von Ihnen kurz vorstellen, auf einige dann ein bisschen intensiver eingehen. Nun, man kann diese verschiedenen Methoden mal ein wenig klassifizieren anhand ihrer Anwendungsweise, was man damit eigentlich erreichen will. Einerseits gibt es Methoden, die rein der Diagnose dienen, wie zum Beispiel hier elektrische Nervenstimulation, aber auch die transkranielle Magnetstimulation, die ich noch ansprechen werde. Einige dieser Methoden sollen Funktionen des Gehirns unterstützen bzw. Funktionen ersetzen, die verloren gegangen sind. Und wiederum andere können zur Therapie von Erkrankungen des Nervensystems eingesetzt werden, beziehungsweise von einigen erhofft man sich das noch, von den neueren Methoden, von denen man noch, die sich noch im Erprobungszustand befinden. Nun, ich möchte zuerst diese sehr einfache Form der Stimulation vorstellen, ein diagnostisches Verfahren, was Sie vielleicht ja auch schon kennen, was letztendlich auch nicht viel anders ist, als Galvani damals schon mit dem Froschpräparat bewirkt hat. Man legt zwei Reizelektroden auf die Haut auf, an einer Position, wo sich darunter ein Nerv befindet, schickt einen kurzen elektrischen Stromstoß durch den Nerv, durch die Haut hindurch in den Nerv hinein. Dadurch aktiviert man ihn, er erzeugt diese Aktionspotenziale. Die können prinzipiell in beide Richtungen dann weitergeleitet werden. Werden sie zu den Muskeln weitergeleitet, dann werden diese entsprechend erregt, zucken und man kann auch ein elektrisches Signal von diesen ableiten. Läuft die Aktivität in die andere Richtung, also Richtung Gehirn, dann kann man auf diese Weise durch Ableitung der elektrischen Hirnaktivität, also durch EEG-Elektroden, testen, diagnostizieren, ob die Weiterleitung dieser Signale über die Nervenbahn ordnungsgemäß erfolgt. Mit der transkranialen Magnetstimulation hat man eine Methode entwickelt, mit der man auch diesen umgekehrten Weg testen kann. Hier kann man nämlich bestimmte Stellen des Gehirns relativ lokalisiert stimulieren. Was man häufig macht, ist eben die Stimulation des sogenannten Motorkortex. Das ist der Teil der Hirnrinde, der unsere Muskeln ansteuert. Und hier kann man dann fokal bestimmte Stellen stimulieren, die dann für bestimmte Muskelgruppen zuständig sind. Auf diese Weise kann man also durch Aktivierung dieser Zellen die absteigende Bahn bis hin zu den Muskeln aktivieren und von diesen dann ein entsprechendes elektrisches Signal ableiten. Also das sind jetzt diagnostische Einsatzmöglichkeiten der elektrischen Stimulation. Die TENS haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die transkutane elektrische Nervenstimulation ist im Prinzip das gleiche wie die gerade genannte elektrische Stimulation der Nerven, nur mit einem anderen Ziel, nämlich mit der Therapie von krankhaften Zuständen. In diesem Fall hat man also mobile Geräte entwickelt, die batteriebetrieben sind, die in der Regel mit zwei Paaren von Elektroden, wie wir hier sehen, ausgeliefert werden. Und diese werden dazu benutzt, in erster Linie, um Schmerzzustände zu behandeln oder Muskelverspannungen, aber eignen sich auch zur Förderung der Regeneration von verletzten Nerven. Also wenn Nerven im Zuge eines Unfalls oder einer Operation durchtrennt worden sind, können die peripheren Nerven, also die in den Armen und Beinen zum Beispiel, können wieder auswachsen. Und das machen sie umso besser, je aktiver sie sind. Und gerade die Nerven, die jetzt von unseren Sensoren in der Haut kommen, die können noch nicht aktiviert werden, weil sie bis dahin noch nicht ausgewachsen sind. Wenn man die also künstlich stimuliert, kann man diese Regeneration fördern. Ansonsten bei der Behandlung von Schmerzen und Muskelverspannungen werden die Elektroden halt über die entsprechenden Areale platziert und durch eine hochfrequente Stimulation, meistens so Frequenzen hier so von 150 Hertz, also 150 solcher Reize in der Sekunde, für eine Zeit von etwa einer Stunde, kann man also Muskelverspannungen lockern, die Durchblutung fördern und Schmerzzustände lindern. Das Prinzip ist offensichtlich folgendes. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie sich gestoßen haben und haben einen Schmerz und massieren dann die Stelle, dann lassen die Schmerzen schneller nach, als wenn Sie die Stelle nicht massieren würden. Das liegt daran, dass Sie dann taktile Rezeptoren stimulieren, also solche, die fürs Tasten zuständig sind. Und man weiß, dass die Aktivität dieser Nervenfasern, die Aktivität der Nervenfasern, die Schmerzen übermitteln, auf Ebene des Rückenmarks hemmen. Sodass man also durch eine mechanische oder auch durch Vibration, geht das auch, Vibrationsstimuli, Schmerzen im Bereich von Muskeln und Gelenken und so mildern kann. So, ich komme jetzt auf eine andere Art der elektrischen Stimulation zu sprechen, die hier abgekürzt FES heißt. Das steht für funktionelle elektrische Stimulation. Das heißt, es soll also bestimmte Funktionen ersetzen. Und das ist zum Beispiel bei Neuroprothesen der Fall. Das bekannteste Beispiel einer Neuroprothese, das ist das Cochlea-Implantat. Das heißt, eine Reizelektrode, die in die Schnecke des Innenohrs eingeführt wird und dann die Hörfasern stimuliert, als Ersatz für die Sinneszellen, die normalerweise die Schallreize in elektrische Reize umwandeln und dann über den Hörnerven zum Gehirn schicken. Das Ganze funktioniert so, dass wir, man kann es hier vielleicht nicht ganz so gut erkennen, man ein Mikrofon hinter dem Ohr trägt, in dem auch ein Mikroprozessor, also praktisch ein Kleinkomputer integriert ist, der die Schallsignale umwandelt in entsprechende passende Reizpulse für diese Reizelektrode. Das Ganze, die Impulse werden drahtlos hier über eine Spule durch die Kopfhaut hindurch auf einen Empfänger übertragen, der hier unter der Haut im Schädelknochen implantiert ist. Dieser Sender hier, der hält automatisch durch einen integrierten Magnet an der richtigen Stelle. Das ist wirklich ein sehr erfolgreiches Implantat. Mittlerweile tragen etwa 130.000 Menschen weltweit solch ein Cochlea-Implantat. Und in Deutschland werden pro Jahr etwa 700 bis 800 Implantate taubgeborenen Kindern implantiert, die damit relativ schnell also hören lernen und fast genauso gut wie mit dem eigenen Gehör. Also das ist mittlerweile sehr weit entwickelt und funktioniert wirklich sehr gut. Beim Sehsystem gestaltet sich die ganze Geschichte etwas schwieriger. Auch da gibt es entsprechende hochtechnisierte Entwicklungen. Ein System, was in Amerika, hier in Boston, vorangetrieben wird, das arbeitet mit einer Minikamera, die in einem Brillengestell integriert ist. Ganz ähnlich wie hier bei dem Implantat werden dann die Signale der Kamera zunächst durch einen Mikroprozessor umgewandelt in entsprechende Reizpulse für dann die Sehnerven. Diese werden ebenfalls drahtlos per elektromagnetischen Wellen auf einen Empfänger übertragen, der am Augapfel festgemacht ist. Und von da aus geht es dann zu den Reizelektroden, die die Netzhaut bzw. die dort abgehenden Sehnervenfasern stimulieren. Hier in der unteren Abbildung sehen wir einen Blick durch die Pupille ins Auge. Hier sehen wir also hinter der Netzhaut einen solchen Reizchip integriert. Allerdings ist dieser jetzt nicht von dieser Firma, sondern von einer deutschen Gruppe. Eine Gruppe, Professor Zrenner an der Uni Tübingen, entwickelt dieses System in Zusammenarbeit mit einer Firma in Reutlingen. Die verfolgen ein anderes Prinzip. In diesem Fall ist das hier ein Chip, wie wir ihn aus digitalen Fotoapparaten kennen. Das heißt, dieser Chip selber nimmt jetzt die Lichtsignale auf und besitzt neben den lichtempfindlichen Zellen auch noch Stimulationselektroden, sodass also direkt am Ort der Aufnahme des Lichtes dann auch die Nervenfasern stimuliert werden. Das System hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man Objekte eben genau dort sieht, wo sie sind, weil das ja an der richtigen Stelle im Auge erfolgt, wohingegen bei Benutzung der Kamera Auge und Kamera natürlich in unterschiedliche Richtungen gucken könnten und damit die Wahrnehmung des richtigen Ortes eines Objektes, was man sieht, nicht immer übereinstimmt. Das Problem bei diesen Retina-Implantaten ist, dass wir eigentlich sehr, sehr viele Reizelektroden bräuchten, damit wir überhaupt ein detailliertes Bild sehen können. Wir haben ja im Auge im Bereich des schärfsten Sehens, was nur eine kleine Stelle ist von so ungefähr 2 mm Durchmesser, etwa 1 Million Photorezeptoren. Und deshalb bräuchte man ja eigentlich auch so viele Reizelektroden. Ja, die Chips von Digitalkameras, die haben ja mittlerweile mehrere Megapixel, also mehrere Millionen. Das heißt also, von der Seite her wäre es wahrscheinlich kein so großes Problem. Nur halt die Umwandlung auch noch in Reizimpulse stellt im Moment ein gewisses Problem dar. Dieser Chip hat immerhin schon 1500 Reizelektroden, das ist also wirklich schon ein großer Fortschritt. Und das sind aber trotzdem, wenn man sich das überlegt, 40 mal 40 Elektroden, also 40 in einer Reihe. Aber immerhin die Patienten, die damit schon verseucht wurden, die können schon größere Objekte erkennen, die können sehen, wo ist eine Tür, dass sie nicht gegen Gegenstände laufen. Und die können auch großgeschriebenen Text, so Buchstabe für Buchstabe, können die erkennen, wenn immer ein Buchstabe hier auf diesen Chip fällt. Was unseren Tastsinn angeht, gibt es mittlerweile auch Entwicklungen. Das war das Fraunhofer-Institut, was da beteiligt ist. Die haben Handprothesen entwickelt, die nicht nur formschön sind und nicht nur eine gute Motorik der Hand wiedergeben können, sondern mittlerweile werden auch Drucksensoren integriert, die dann auch ebenfalls wie hier bei den anderen beiden Systemen die Signale drahtlos von einem Sender zu einem Empfänger schicken, der in dem Armstumpf hier integriert ist, implantiert ist. Und die Verbindung zu den Nervenfasern wird hier über spezielle Elektroden hergestellt. Das heißt, hier wird ein Nervenende durchtrennt und dann werden die beiden Nervenenden in einen Silikonschlauch geführt. Und wie schon erwähnt, periphere Nervenfasern können ja auswachsen. Und das funktioniert besonders gut, wenn die Nervenstümpfe sich dann auch noch gegenüberliegen. Auf diese Weise wachsen diese neuen Nervenfasern dann quer durch feine Elektroden, die hier wie ein Sieb aufgespannt sind und können dann sowohl stimuliert werden durch die Drucksensoren, als auch umgekehrt die Aktivität abgegriffen werden, um damit die Motorik der Prothese zu steuern. So, ich komme dann zu einer weiteren Form der elektrischen Hirnstimulation. Auch von der haben Sie vielleicht schon mal gehört, die sogenannte tiefe Hirnstimulation oder im Englischen auch Deep Brain Stimulation genannt. In diesem Fall werden Reizelektroden in das Gehirn eingeführt und fixiert. Das Ganze macht man mit einer sogenannten stereotaktischen Einrichtung, mit der man dann also zielgenau eine solche Elektrode in ein bestimmtes Hirngebiet führen kann. Diese Elektrode ist dann mit einem Kabel verbunden, was unter der Kopfhaut verlegt wird bis zu einem Kontrollgerät, was genau wie ein Herzschrittmacher hier unter dem Brustmuskel implantiert wird. Das Gerät sieht auch so ähnlich aus und funktioniert im Prinzip auch so ähnlich wie ein Herzschrittmacher und deshalb hat sich auch dieser Begriff Hirnschrittmacher hier eingebürgert. Diese Form der Hirnstimulation wird sehr häufig bei Parkinson-Patienten angewendet, auch bei Patienten, die chronische Schmerzen haben. Und neuerdings versucht man es auch mit Patienten, die an schweren Depressionen leiden. Ich möchte vielleicht für den Fall der Parkinson-Erkrankung mal ein wenig erläutern, wie man sich vorstellt, dass das Ganze funktioniert. Nun, Parkinson-Patienten, die haben ja zwei Hauptsymptome, einmal diesen Tremor, das Zittern, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Aber was auch ein Problem ist, die haben enorme Schwierigkeiten, eine Bewegung in Gang zu setzen. Man spürt auch den Rigor, also diese starke Muskelanspannung, die sie schwer lösen können. Und die haben also wirklich Probleme, eine Bewegung überhaupt erstmal in Gang zu setzen. Nun, das System, was überhaupt zur Ausführung einer Bewegung führt, ist hier zum Teil dargestellt. Das betrifft vor allem die sogenannten Basalganglien. Das sind also Hirnkerne, die sich eben hier in der Tiefe des Gehirns befinden. Die sind hier also herausgezeichnet. Und diese Basalganglien, die bekommen jetzt Eingänge von sehr großen Bereichen der Hirnrinde, die also zum Beispiel Sinneseindrücke verarbeiten. Das sind eher die hinteren hier zum Hinterhaupt hin, die Aktionen planen, also hauptsächlich so mehr die eigentlichen Denkaufgaben, die mehr im Frontalhirn bewerkstelligt werden. Und hier in der Mitte haben wir ein Areal, eben die motorischen Kortices, die die Bewegungsprogramme liefern, um eine Bewegung auszuführen. All diese Informationen laufen einmal durch diese Basalganglien durch und dann am Ausgang wird sozusagen die Entscheidung getroffen, welche Bewegung bzw. welches Verhalten jetzt ausgewählt wird. Das heißt also, hier findet ein Entscheidungsprozess innerhalb der Basalganglien ab, was ist die adäquate, die richtige Reaktion, die ich jetzt angesichts dieser Informationen, die geliefert werden, ausführen soll. Und dann gibt es bei diesem Weg hier, das sind übrigens abwechselnd mal erregende und hemmende Projektionen, rot erregend, blau hemmend, gibt es zwei Kontrollinstanzen, nämlich einmal die Substantia nigra hier, der schwarze Kern, und der Nucleus subthalamicus. Im Prinzip kann man sich die beiden so als zwei Gegenspieler vorstellen. Die eine Kontrollinstanz fördert den Entscheidungsprozess, also mach was, und die andere Instanz unterdrückt die Entscheidung, also unterdrückt den Ausgang aus diesen Basalganglien. hier, also man könnte sich vorstellen, dass das hier eine Instanz ist, die sagt, verharre so, wie du bist, behalte diese Körperhaltung bei. Und die andere Instanz fördert also eine Veränderung dieser Körperhaltung, also eine Reaktion. Hier, bei diesem Weg, ist der Transmitter Dopamin ein entscheidender Faktor. Diese Zellen, die hier projizieren, benutzen also Dopamin. Und das ist ja der Transmitter, der bei Parkinson-Patienten in zu geringem Maße produziert wird, weil viele dieser Zellen hier in diesem Kern zugrunde gehen. Das kann man bei Parkinson-Patienten einerseits dadurch therapieren, dass man Dopaminpräparate appliziert, wie Levodopa zum Beispiel, und damit den Dopaminspiegel erhöht. Auf diese Weise kann man also diese Entscheidung der Bewegung fördern. Das hat aber auch viele Nebenwirkungen, dass auch psychische Veränderungen eintreten und irgendwann auch die Wirkung des Präparates nachlässt. Die andere Alternative, die man eben mit der tiefen Hirnstimulation erreicht, ist, dass man eine Elektrode in diesem Kern hier einführt und durch eine starke Stimulation die Aktivität dieses Kerns unterdrückt. Dadurch wird sozusagen die Hemmung dieses Ausgangs aufgehoben. Denn hier liegen Zellen, die haben eine starke Aktivität, die aktivieren andere Zellen, die wiederum den Weg zum Cortex, der dann die motorischen Programme aktivieren soll, stark hemmt. Diese Hemmung wird dann vorübergehend aufgehoben. Und die Patienten können sich dann wieder recht normal bewegen. Auch dazu zeige ich Ihnen noch kurz ein Video. Ach, ich habe vorhin ganz vergessen, Ihnen auch ein Beispiel zu zeigen für die transkranielle Magnetstimulation. Wir sehen hier, wie die Spule auf dem Kopf platziert wird und jeder einzelne Reiz, der appliziert wird, führt hier in diesem Fall zu einer entsprechenden Muskelzuckung, wenn man eben die adäquate Stelle auf dem Kopf bzw. über den motorischen Kortex ausgewählt hat. Das überspringe ich mal. Hier sehen wir ein Beispiel mit einem solchen Parkinson-Patienten, der also ein solches Implantat hat. Wir sehen, er hat keinen Tremor. Jetzt ist dieser Schrittmacher abgeschaltet worden und sofort tritt dieser Tremor auf. Hier hat jemand ein Gerät, mit dem er das steuern kann. Jetzt ist er wieder eingeschaltet. Sofort sind die Zitterbewegungen wieder weg und er kann auch wieder fließende Bewegungen ganz ungehindert ausführen. Also man kann diese Fehlfunktion dadurch tatsächlich regelrecht ein- und ausschalten. Soweit ich weiß, ja. Ja, das muss natürlich der entsprechende Arzt der neurologischen Abteilung entscheiden, ob in der Klinik, ja, ich denke schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das für ein spezielles Gremium dann noch erforderlich ist oder ob das ein einzelner Chefarzt zum Beispiel einer neurologischen Abteilung entscheiden kann. Es wird natürlich in, was meinen Sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich bin kein Kliniker und bin mit diesen Dingen dann nicht vertraut, mit den finanziellen Dingen. Was meinen Sie, wann oder wie oft?
Seit wann?
Ja. Diese tiefe Hirnstimulation wird schon etwa seit 1970 durchgeführt und mittlerweile sind etwa 75.000 Patienten mit solch einer Hirnstimulation versorgt. Ich meine, das ist natürlich auch ein Schritt, den man erst macht, wenn alles andere nicht mehr hilft. Also wenn die pharmakologische Behandlung nicht mehr hilft. Denn es ist ja schon mit gewissen Risiken verbunden. Die sind mittlerweile relativ gering durch das gute Monitoring. Also man kann direkt beobachten, wo wird die Elektrode langgeschoben. Man guckt natürlich vorher, sind dort Blutgefäße auf dem Weg. Und dann wird die Entscheidung getroffen, kann man solch eine Elektrode gefahrlos implantieren oder nicht. Also die Risiken sind heutzutage relativ gering, dass es da zu Defekten kommt oder zu Infektionen. So, zum Schluss möchte ich Ihnen noch zwei Methoden vorstellen, die eben relativ neu sind. Und an einer arbeite ich ja zum Teil auch selber mit. Und zwar ich gehe mal kurz zurück, hier vorhin hatte ich hier nur TMS hingeschrieben, transkranielle Magnetstimulation. Jetzt habe ich das ein klein wenig abgeändert in RTMS, das steht für repetitive Stimulation. Das sind zwei Methoden, die eben therapeutisch einsetzbar sind. Also viele Versuchsstudien haben sehr positive Ergebnisse gebracht. Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis das also von den Krankenkassen übernommen wird, bis das also wirklich ein zugelassenes Verfahren sein wird. Die sind aber deshalb eben von besonderem Interesse, weil man durch diese Stimulation die Aktivität kortikaler Nervenzellen nachhaltig verändern kann. Und wenn man das kann, dann hat das natürlich ein therapeutisches Potenzial, weil es gibt viele Erkrankungen, die gehen mit Störungen der kortikalen Erregbarkeit her. Also Nervenzellen im Kortex sind entweder zu aktiv oder zu wenig aktiv. Wie gesagt, bei Psychosen, wie anfangs gesehen, ist das ja auch der Fall. Und es gibt eine ganze Reihe Erkrankungen, wie eben die gerade genannten psychiatrischen Erkrankungen, Depression, Schizophrenie, aber auch einige der motorischen Erkrankungen gehen mit Störungen der kortikalen Aktivität einher. Krankheitsbilder wie Epilepsie, Migräne und Tinnitus sind darauf zurückzuführen, eben auch chronische Schmerzen. Und es hat sich gezeigt, dass man solche Stimulationsmethoden auch zur Rehabilitation von Funktionen bei oder nach Schlaganfällen einsetzen kann. Nun, was ist das Prinzip dieser beiden Methoden? Hier haben wir auf der einen Seite eine magnetische Stimulation, hier haben wir eine elektrische Stimulation. Bei der magnetischen Stimulation schickt man einen sehr kurzen, aber starken Stromstoß durch diese Spule. Dadurch entsteht ein kurzes Magnetfeld, ein kurzer Magnetpuls. Dieses Magnetfeld kann relativ ungehindert den Schädelknochen durchdringen. Das ist der Vorteil dieser Methode. Und das Magnetfeld erzeugt dann im Gehirn des Patienten wiederum ein elektrisches Feld und einen elektrischen Strom, der dann Nervenzellen aktiviert. Letztendlich ist es also im Gehirn auch wiederum eine elektrische Stimulation. Nur sie wird zugefügt auf dem Wege oder durch einen magnetischen Puls. Weil elektrischer Strom geht schlecht durch den Schädelknochen hindurch. Man braucht hohe Ströme. Und wie eben bei der elektrokonvulsiven Therapie gesehen, ist das ein ziemlich unangenehmes Verfahren. Heutzutage, wenn es angewandt wird, wird es auch in Narkose durchgeführt und mit Muskelrelaxantien, damit die Leute keine Schmerzen haben und auch keine Verletzungen durch die Muskelaktivität haben. Also es wird dann heutzutage nicht so gemacht, wie vorhin da in dem Filmausschnitt gezeigt. So, bei der transkraniellen elektrischen Stimulation, in diesem Fall spreche ich jetzt nur über die sogenannte Gleichstromstimulation, wird aber in der Tat ein elektrischer Strom praktisch quer durch den Kopf, durch Knochen und durch das Gehirn hindurch geschickt, aber ein sehr, sehr schwacher Strom, von dem man im Prinzip, während er fließt, nichts merkt. Also so völlig anders als bei der elektrokonvulsiven Therapie. Nun, was ist so anders bei diesen beiden Stimulationen? Bei der transkraniellen Magnetstimulation erzeugt man praktisch einmal einen kurzen, aber entsprechend starken Puls, sodass man also hier fokal Nervenzellen direkt aktiviert, dass die einmal kurz aktiviert werden, beziehungsweise man kann es dann eben repetitiv machen. Und bei der Gleichstromstimulation hat man ein anliegendes elektrisches Feld, also ein konstantes Feld, wo ein ganz schwacher Strom fließt, der aber im Laufe der Zeit, und man appliziert das so für 10 bis 20 Minuten, dann zu einer Polarisation des Hirngewebes führt. Ich werde hier in der Abbildung noch ein bisschen genauer dann zeigen, was das für Konsequenzen hat. Also man kann sich hier vorstellen, man hat also eine Batterie, einen Plus- und einen Minuspol, die liegen praktisch elektrisch leitend in Kontakt zum Gehirn. Und unter der positiven Elektrode wird das Hirngewebe dann negativer und unter der negativen wird es positiver. Warum ist das so? Ladungen gleicher Polarität stoßen sich gegenseitig ab, unterschiedliche Ladungen ziehen sich an. Das heißt also, die positive Elektrode zieht negative Ladung an, sodass sie sich hier in den obersten Schichten des Gehirns vermehren. Und umgekehrt ist es bei der negativen Elektrode, die zieht positive Ionen an. Diese Veränderung der elektrischen Polarisation des Gewebes hat einen fördernden Einfluss auf die Aktivierbarkeit von Nervenzellen. Und diese negative Elektrode reduziert die Erregbarkeit. Wie kommt das zustande? Eine Möglichkeit, die ja diskutiert wird, beziehungsweise auch nachgewiesen wurde, ist eben eine direkte Veränderung der elektrischen Aktivität. Ich hatte das ja vorhin schon mal gezeigt. Wenn eine Nervenzelle über eine Kontaktstelle, eine Synapse aktiviert wird, dann muss das Signal eine bestimmte Stärke haben, damit eben die Zelle aktiviert wird, ein Aktionspotenzial weitergeleitet werden kann. Unter der positiven Elektrode ist das Gewebe negativer, aber das Innere der Zelle wird dadurch positiver. Und dadurch ist die Zelle näher an diesem Schwellenwert und dadurch reichen auch schon kleinere, schwächere Signaleingänge, um die Zelle zu aktivieren. Umgekehrt ist es dann an der negativen Elektrode. Hier wird die Zelle innen drin noch negativer gemacht, als sie ohnehin schon ist. Und selbst größere Signaleingänge würden dann nicht ausreichen, diese Schwelle zu erreichen und die Zelle zu aktivieren. Also auf diese Weise hat man die Möglichkeit, in beiden Richtungen die kortikale Erregbarkeit zu verändern. Und wenn man eben einen Zustand hat, wo die kortikale Erregbarkeit zu hoch ist, zum Beispiel eben bei epileptischen Anfällen, dann kann man auf diese Weise versuchen, die Erregbarkeit der Nervenzellen zu reduzieren. Bei der transkraniellen Magnetstimulation haben wir ein ganz anderes Wirkungsprinzip. Hier findet keine Polarisation statt, sondern wie bereits erwähnt, jeder einzelne Puls ist ausreichend stark, direkt Aktivität in einer Zelle zu erzeugen. Das sind hauptsächlich die Nervenfasern selber, die hier aktiviert werden. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten der Anwendung. Einmal die sogenannte Hochfrequente, wo man so etwa 5 bis 10 oder auch mehr Impulse pro Sekunde gibt. Und das hat eine fördernde Wirkung auf die Aktivität der Nervenzellen. Das ist die sogenannte hochfrequente TMS. Und umgekehrt benutzt man eine niedrige Frequenz, so etwa um 1 Hertz, also 1 Puls pro Sekunde, dann führt das zu einer Abschwächung der Aktivierbarkeit der Nervenzellen. Hier findet das nicht direkt durch die Polarisation an den Zellen statt, sondern hier vermutet man eine Veränderung eben dieser synaptischen Kontaktstellen, die ich ja am Anfang erwähnt habe. Und ich möchte mal kurz rekapitulieren, wie das zustande kommt und auch so einen kleinen Exkurs machen in die Richtung von Lernen, was ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte. Auch da ist es ja so, dass wenn wir etwas Neues sehen oder irgendwas eben besonders aufmerksam betrachten, also zum Beispiel hier diese rote Rose, dann erzeugen die sensorischen Verbindungen zu einer Nervenzelle eben entsprechend starke Aktivität. Wenn wir sehr aufmerksam etwas betrachten, dann ist die Aktivität deutlich erhöht, als wenn wir das nur so nebenbei mal irgendwie mitbekommen, unbewusst oder nur einen kurzen Blick drauf werfen. Und das führt dann an diesen Synapsen durch diese intensive und etwas längere Betrachtung dazu, dass diese Synapse stärker wird, dass also die Reaktion auf die Eingänge so nach und nach immer stärker wird. Und das bezeichnet man ja eben als LTP, als Langzeitpotenzierung. Das geht auch in Kombination von Reizen, wenn die also was miteinander zu tun haben, also assoziativ sind. Wenn man also gleichzeitig den schönen Duft der Rose mitbekommt, und das passiert ja dann gleichzeitig, und diese Zelle hier, die bekommt jetzt gerade auch einmal einen Eingang vom Geruchssystem, dann wird dieser Eingang, da ja die Aktivität dann ebenfalls da ist, praktisch zeitgleich, dann ebenfalls verstärkt. Also ist an dieser Nervenzelle jetzt hier eine Assoziation hergestellt worden zwischen diesen beiden Reizen, Aussehen der Rose und Duft. Irgendwas anderes, was noch passiert, andere sensorische Eingänge, die die Zelle auch kontaktieren, die aber vielleicht Signale übermitteln, die damit nichts zu tun haben mit der Rose. Also zum Beispiel, da fährt jetzt gerade im Hintergrund ein Auto vorbei, das hört man, aber das fährt ja nicht immer dann vorbei, wenn wir gerade die Rose betrachten. Das hat also nichts direkt mit der Rose zu tun. Solche Aktivitäten würden dann in diesem Falle abgeschwächt, weil sie eben nicht zeitgleich erfolgen. So, auf diese Weise hat sozusagen diese Zelle die Kombination, die Eigenschaften dieser Rose gelernt. Und dann reicht es schon aus, wenn wir jetzt eine Rose riechen, dass wir uns das Aussehen dieser Rose dann auch wieder vorstellen können, auf diese Art und Weise, weil die Zelle halt beides sozusagen Informationen in der Verstärkung der Synapse gespeichert hat. Nun, wenn man jetzt diese TMS macht, diese Stimulation, dann nimmt man an, dass mit der niederfrequenten Stimulation man in vielen dieser Eingänge eine Aktivität erzeugt, aber mit dieser sehr schwachen Stimulation kommen ja nur ganz wenige Aktionspotenziale, die kommen dann auch nicht immer unbedingt alle gleich an dieser Zelle an. Das heißt, die Zelle interpretiert das so, dass die Eingänge nichts miteinander zu tun haben. Und dann werden die alle abgeschwächt, erfahren alle eine Abschwächung. Umgekehrt, wenn ich jetzt hochfrequent stimuliere, habe ich einerseits eine viel stärkere Aktivierung der Synapse, so ähnlich wie bei einer aufmerksamen Betrachtung von einem Objekt. Und außerdem ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dann auch an mehreren Synapsen gleichzeitig eine Aktivierung erfolgt. Und dann verstärken sich diese Synapsen, dann geschieht die LTP. Das heißt, man nimmt an, dass man auf diese Weise die Erregbarkeit der Zellen über Veränderung der Eingangsstärken hier modulieren kann und dann ebenfalls das in solchen Fällen anwenden kann, wenn eigentlich bestimmte Synapsen zu stark sind und Neurone dann zu einer Erregung über starken Erregung antreiben, wie zum Beispiel im Fall einer Psychose, wo vielleicht bestimmte Nervenzellen zu stark erregt werden. Wenn man dann so eine niederfrequente Aktivierung machen würde, könnte man das zum Beispiel abschwächen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel einer Originalmessung. Also hier haben wir wieder die Situation, die ich eingangs auch schon mal gezeigt habe. Wir haben also hier die Magnetspule, mit der jetzt der motorische Kortex aktiviert wird, so wie das bei der Diagnose vorhin war. Und man erzeugt halt Aktivität, die jetzt bis zu den Muskeln läuft und dann hier auch elektrisch erfasst werden kann. Ein sogenanntes motorisch evoziertes Potenzial im Muskel. Und das ist jetzt hier eine Abbildung aus einer Originalstudie, einer wissenschaftlichen Studie. Das hier, diese Testreize, die wurden jetzt also über 10 Minuten immer wieder gemacht, mit größeren Abständen, so etwa 10 Sekunden Intervalle. Und man sieht, dieses elektrisch abgeleitete Signal hier ist ziemlich zuverlässig immer da, schwankt ein wenig, aber ist im Mittel doch immer ungefähr gleich groß. Und dann hat man hier zu diesem Zeitpunkt eben diese Ein-Herz-Stimulation gemacht. Das dauert auch so in etwa 10 Minuten. Das sind so ein paar hundert bis ein paar tausend Pulse, die man dort braucht, um den Effekt zu erreichen. Und wenn man dann direkt danach diese gleiche Messung wie vorher wieder macht, dann stellt man fest, dass jetzt diese motorische Antwort der Muskeln deutlich kleiner geworden ist. Und das hält sich eine ganze Weile. Also die Zeit läuft so. Man sieht, das dauert schon mindestens eine halbe Stunde, bis sie so anfangen, wieder größer zu werden. Und erst so nach einer Stunde ungefähr haben die wieder ihre volle Größe erreicht. Das heißt, man hat die Möglichkeit, zumindest für einen gewissen Zeitraum, die Erregbarkeit jetzt hier des motorischen Kortex in diesem Fall zu reduzieren. Und man hofft natürlich, dass man das therapeutisch einsetzen kann, wenn man das wiederholt macht, dass der Effekt sich vielleicht akkumuliert. Oder dass man eben während eines solchen Zustands weitere Trainingsmaßnahmen macht. Also wenn man zum Beispiel etwas trainieren will, was besser werden soll, man erhöht die kortikale Erregbarkeit, macht das Umgekehrte mit der hochfrequenten Stimulation, dass man dann aufgrund der besseren Erregbarkeit von Nervenzellen auch vielleicht motorische Fähigkeiten besser erlernen kann innerhalb dieser Phase. So, ganz zum Schluss möchte ich Ihnen auch noch einen kurzen Ausschnitt von eigenen Befunden zeigen, da, wie eingangs erwähnt, ich ja selber an dieser Methode arbeite. Und unser Ziel ist es, ein bisschen mehr zu erfahren, was da eigentlich im Gehirn verändert wird. Denn alles, was man am Menschen macht, kann man in Form von solchen Veränderungen der Muskelpotenziale, also phänomenologisch zeigen, aber man weiß ja eigentlich nicht, was tatsächlich an den Nervenzellen verändert wird. Wir haben zum Beispiel gefragt, welche Zellen werden denn vielleicht eher in ihrer Aktivität verändert? In so einer Hirnrinde findet man ganz verschiedene Zelltypen. Einerseits findet man erregende Zellen, wie zum Beispiel hier die grüne, ist E für Erregung. Das sind eben Zellen, die sammeln Informationen, verarbeiten die, schicken die dann über ihre Nervenfaser weiter zu anderen Zellen. Dann gibt es hemmende Zellen, die diese Zellen kontrollieren. Ohne Hemmung wird das sowieso nicht funktionieren, denn hätten wir keine Hemmung, würde sich die Erregung gegenseitig aufschaukeln und dann würde es zu epileptischen Anfällen kommen oder noch schlimmer. Wir haben aber sehr viele unterschiedliche Typen von hemmenden Zellen, die hier durch die verschiedenen Farben zum Ausdruck gebracht werden und die haben offensichtlich unterschiedliche Funktionen. Das ist noch nicht bei allen Zellen so voll im Detail erforscht, aber man sieht schon, die enden auch an verschiedenen Stellen, die einen eher an den Verästelungen der Zellen, die anderen direkt am Zellkörper, andere an den abgehenden Nervenfasern, können dadurch unterschiedlich ihre hemmende Wirkung entfalten. Und die Farbe dieser Nervenzellen steht ja auch für unterschiedliche Proteine, die produzieren. Anhand derer kann man die unterscheiden. Außerdem werden diese Proteine auch noch in Abhängigkeit von der Aktivität dieser Zellen produziert. Ist die Zelle viel aktiv, ist viel von dem Protein vorhanden, ist sie wenig aktiv, ist wenig oder kein Protein vorhanden. Das haben wir uns also jetzt zunutze gemacht und dann studiert, wie ändert sich eigentlich diese Proteinproduktion der Zellen, wenn wir eben so eine Stimulation machen. Das machen wir, haben wir an Ratten untersucht. Hier ist immer ein histologischer Schnitt vor der Stimulation, hier nach. Wir sehen, für diesen Zelltyp gibt es nur geringe Veränderungen. Hier diese dunklen Punkte, das sind markierte Zellkörper. Wir sehen, hier sind fast so viele, ein paar weniger. Bei diesem Zelltyp haben wir überhaupt gar keinen Unterschied gefunden, der wird nicht beeinflusst. Aber bei diesem Zelltyp hier, da haben wir einen ganz deutlichen Unterschied gesehen. Diese Zellen produzieren auf einmal viel weniger von dem Protein, abgekürzt PV steht für Pathalbumin, das sagt Ihnen natürlich nichts, wir bleiben mal bei dem PV. Das deutet also darauf hin, dass diese Zellen offensichtlich weniger aktiv sind. Also ein Teil der hemmenden Zellen ist weniger aktiv. Diese Zelle wird also weniger gehemmt, könnte also stärker aktiv werden. Wir haben uns dann überlegt, was könnte das für Konsequenzen haben für die Ratten bezüglich deren kognitiver Leistung, also kognitive Funktionen, und eine davon ist ja zum Beispiel Lernen. Und haben also mit diesen Ratten ein Lernexperiment gemacht. Hier sehen wir nochmal die statistische Ermittlung der Zellzahlen. Bei Kontrolltieren haben wir 200, das ist ungefähr pro Quadratmillimeter ausgezählt. Und hier haben wir bei den TMS-behandelten Tieren also deutlich weniger. Dann haben wir also ein Lernexperiment mit den Tieren gemacht. Die mussten hier in einem sogenannten Radial Maze, strahlenförmiges Labyrinth, bestimmte Gänge aufsuchen, die dann am Ende hier mit Futter belohnt wurden. Und sie durften ja nur die richtigen Gänge aufsuchen. Bei den falschen wurden sie mit so einem unangenehmen Ton bestraft. Und die richtigen Gänge waren für die Tiere markiert mit so einem Gittermuster. Das Ganze fand im Dunkeln statt. Die Ratten mussten das also mit ihren Tasthaaren, die sie haben, kann man leider nicht ganz so gut erkennen, hier ertasten. Ich sage noch gleich, warum wir das gemacht haben. Und dann haben wir eben geschaut, welche Ratten lernen besser. Solche, die jetzt mit der TMS, mit den magnetischen Stimulationen behandelt wurden, oder die, bei denen wir eine Scheinbehandlung gemacht haben, Placebo. Das heißt, wir haben die Spule alles dort gehabt, nur die Spule war weiter weg und hat dadurch ihre Wirkung nicht mehr entfalten können. Und es war so, dass die Ratten, die also echt behandelt wurden, schneller gelernt haben. Die haben also ein Kriterium von 75% richtige Antworten schneller erreicht als die Kontrolltiere. Das deutet schon mal darauf hin, dass also diese Behandlung dazu führt, dass die Tiere in der Tat besser lernen können, vielleicht weil eben dort eine Hemmung weggefallen ist. Außerdem haben wir auch diese Tiere noch untersucht bezüglich der Expression hier dieses Proteins und haben festgestellt, dass die Tiere, die jetzt behandelt wurden, aber dann eben auch gelernt haben, dann wieder eine höhere Produktion dieses Proteins hatten. Aber das passierte nur in den Hirnbereichen, wo wir genau wussten, die haben mit dem Lernen zu tun, eben mit dem Ertasten eines Objektes. Als Kontrolle hatten wir in den Tieren den visuellen Kortex. Das Ganze fand im Dunkeln statt. Der konnte nicht dazu beitragen, zu dem Lerneffekt. Da war der Effekt nicht zu finden. Sorry, da gab es keine Veränderung hier in der Menge des Proteins. Also konnte man damit auch zeigen, dass in der Tat diese Zellen was mit dem Lernen zu tun haben und dass man genau diese Zellen eben auch mit dieser Stimulation beeinflussen kann. Ja, da bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Das ist natürlich nur ein kleines Mosaiksteinchen jetzt von dem, was man da noch untersuchen könnte. Wir haben natürlich damit die Mechanismen, wie das Ganze funktioniert, noch nicht aufgeklärt, aber immerhin einen Teilmechanismus schon. Und hoffen natürlich, dass wir dann in Zukunft auf diese Methode vielleicht irgendwann verzichten können und diese durch modernere Methoden, wie eben diese beiden beschriebenen, ersetzen können, in der Behandlung eben auch zum Beispiel von Psychosen. Beide haben ja ähnliche Effekte, können kortikale Erregbarkeit rauf und runter regulieren. Man fragt natürlich, braucht man beide? Wahrscheinlich wird es so sein, dahin geht der Trend, dass diese Gleichstromstimulation sich eher durchsetzen wird für den mobilen Einsatz, zum Beispiel für die Heimanwendung, weil man braucht dazu nur ein kleines batteriebetriebenes Gerät, so ähnlich wie bei den TENS-Geräten, die ich Ihnen gezeigt habe, und kann sich selber hier entsprechende Elektroden mit so einem Gummiband anheften. Der Nachteil bei dieser Methode ist allerdings, die Elektroden müssen recht groß sein und man hat dadurch eine nicht so gute Lokalität. Man weiß nicht genau, welches Hirnareal man jetzt beeinflusst und welches nicht. Das ist bei der TMS halt besser, aber das sind große, sehr kostspielige, schwere Geräte. Die werden wohl sicherlich nur in der Klinik zum Einsatz kommen. Aber die haben den Vorteil der besseren Lokalität. Wenn man also ganz gezielt ein bestimmtes Cortex-Areal stimulieren muss, dann wird man auf diese Methode zurückgreifen. Es geht so bis auf so einen Quadratzentimeter runter, was man stimulieren kann. Und beim motorischen Kortex ist ja so, dass man in der Tat so einzelne Muskeln hier aktivieren kann. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange gebraucht. Ja. Mit den Proteinen. Ja, also das Gehirn bzw. der ganze Organismus produziert ja wahnsinnig viele verschiedene Proteine. Das